Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Presiden Joko Widodo besucht das integrierte Nahrungsprogramm Food Estate in Kapuas, Zentral Kalimantan. Presiden sagte, das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal ist Schlüssel zur Erholung der Wirtschaft. Präsident Joko Widodo wird am 14. August an der jährlichen MPR-Sitzung teilnehmen. UNHCR registriert die Rohingya-Flüchtlinge, die in Aceh gerettet wurden. Indonesien und Australien werden die Friedenstruppen nach Mali entsenden. Die Sperre in Melbourne beginnt. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo startete am Donnerstagmorgen, dem 9. Juli, einen Arbeitsbesuch in der Provinz Zentral Kalimantan ab. Bei seiner Ankunft am Flughafen Cilikriwut in Palangkaraya setzte Präsident Joko Widodo seine Reise in den Bezirk Kapuas sofort fort. Der Zweck der Reise des Präsidenten ist das Dorf Bentuk Jaya des Unterbezirks Dadahub. Bei seinem Besuch im Dorf sah er aus erster Hand, wo ein nationales Programm zur Entwicklung der Ernährungssicherheit durchgeführt wurde, nämlich Lebensmittelgut oder Lebensmittelscheunen. Während der Besichtigung wurde er von dem Verteidigungsminister Prabowo Subianto, dem Landwirtschaftsminister Syahrul Yasin Limpo, dem Minister für öffentliche Arbeiten und öffentlichen Wohnungsbau Basuki Hadi Mulyono begleitet. Nach dem Besuch in Kapuas führten der Präsident und seine Mitarbeiter ähnliche Aktivitäten im Dorf Gadabung des Unterbezirks Pandi Batu des Bezirks Pulang Pisau durch und kehrten dann nach Palangkaraya zurück. Der indonesische Präsident Joko Widodo schätzt, dass die Realisierung des Wirtschaftswachstums im dritten Quartal der Schlüssel zur Erholung der nationalen Wirtschaft für das gesamte Jahr sein wird. Der Präsident hofft, dass die Aktivität des Bruttoinlandsprodukts BIP im dritten Quartal 2020 nicht schrumpfen und weiter zunehmen wird. Dadurch wird man die Erholung der nationalen Wirtschaft vom Druck wegen der Covid-19-Pandemie beschleunigen. Dies sagte der Präsident am Mittwoch, dem 8. Juli, in einer schriftlichen Erklärung vom Medienpresse- und Informationsbüro des Präsidialsekretariats in Jakarta. Laut Joko Widodo werden die Staatsausgaben inmitten der heutigen Covid-19-Pandemie der Haupttreiber für die Wirtschaft sein. Daher forderte eine Vereinfachung der Vorschriften für Staatsausgaben. Der Präsident forderte seine Ebenen auf, anders als unter normalen Umständen zu arbeiten. Die Minister und Leiter der Staatsinstitute sollten aber wie im Kontext einer Krise arbeiten. Darüber hinaus, so der Präsident, müssen die Staatsausgaben auch die einheimischen vorhandenen Produkte in den Vordergrund stellen. Die Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen UNHCR registriert die Rohingya-Flüchtlinge, die Mitte Juni aus den Gewässern des nördlichen Aceh gerettet wurden. Die indonesische Außenminister Retno Marsudi sagte auf einer Online-Pressekonferenz des Präsidentenpalastes in Jakarta am Donnerstag, dem 9. Juli, dass das UNHCR den Registrierungsprozess seit dem 5. Juli begonnen habe und voraussichtlich am 12. Juli abgeschlossen sein werde. Bis Donnerstag wurden von uns 60 von 99 Rohingya-Flüchtlinge von UNHCR Indonesien registriert. Dieses Wochenende werden Dutzende von Flüchtlingen in das Berufstrainingszentrum in Menasahme in der Stadt Loksemawe gebracht, das ihr neues Obdach sein wird. Das Indonesische Rote Kreuz PMI wird vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ICRC unterstützt und die Internationale Organisation für Migration IOM hat ebenfalls begonnen, ein Wiederherstellungsprogramm durchzuführen, um die Wiederverbindung von Flüchtlingen mit ihren Familien zu unterstützen. Indonesien und Australien schließen die Pläne für einen gemeinsamen Einsatz von Friedenstruppen für die UN-Mission in Mali oder gekürzt MINUSMA ab. Der Kommandeur des Indonesian Zentrums für Friedenssicherungsmissionen, Generalmajor Victor H. Simatupang, sagte am Donnerstag, dem 9. Juli, in einer Online-Diskussion, dass in Mali, Indonesien und Australien ein schnelles Einsatzbataillon platzieren würden. Victor sagte, dass die beiden Parteien bald weitere Diskussionen über die Einrichtungen führen würden, die jedes Land vorbereiten muss, um die Umsetzung der Mission zu unterstützen. Neben Australien prüft Indonesien auch eine ähnliche Zusammenarbeit mit Äthiopien. Insbesondere sagte Victor, dass Indonesien helfen würde, die Verteidigungsausrüstung, das Hauptwerkzeug des Waffensystems wie das gepanzerte Anwar-Fahrzeug und das taktische Komodo-Fahrzeug bereitzustellen, um die große Anzahl von Truppen in Äthiopien zu unterstützen. Die Zusammenarbeit und Ausbildung mit ausländischen Truppen im Einsatz ist eine der Innovationen Indonesiens, um die Kapazität des UN-Friedenssicherungspersonals zu erhöhen. Ungefähr 5 Millionen Einwohner in Melbourne, der zweitgrößten Stadt Australiens, wurden am Donnerstag, dem 9. Juli, gesperrt. Die Sperrung wurde nach einer Zunahme von Covid-19-Fällen in der Stadt erneut verhängt. Die Bewohner wurden gebeten, 6 Wochen zu Hause zu bleiben, nachdem andere Versuche, die Covid-19 zu unterdrücken, fehlgeschlagen waren. Der Bundesstaat Victoria wurde ebenfalls isoliert, um andere Regionen Australiens zu retten, die Ausbreitung des Virus erfolgreich unterdrückten. Der Anstieg der Zahl der Einwohner, die Victoria am Mittwoch, dem 8. Juli, in das benachbarte New South Wales verlassen, wirft jedoch die Bedenken hinsichtlich der Ausbreitung von Covid-19 auf. Die Epidemie-Expertin Marie-Louise McLeod sagte in einem Interview mit ABC Television, dass eine Reihe von Fällen, die die Grenze von Victoria überquerten, einen Ausbruch verursachen könnten, der schwer zu kontrollieren wäre. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.342,12 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.340,56 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.516 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt, bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65-80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Corona-Pandemie und Flüchtlinge Rohingyas, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die Welt vergisst sicherlich nicht die Rohingya ethnische Muslime, die ursprünglich in Myanmar wohnte und jetzt Flüchtlinge geworden sind. Da sie aus ihren Herkunftsorten vertrieben wurden, haben sie sich darum bemühen, auf verschiedene Weise, einschließlich mit Booten, nach sicheren Orten in anderen Ländern zu suchen. Die Situation wird immer schwieriger, als die Rohingya-Muslime immer noch zur Suche nach neuen Orten versuchen, um im Zustand der heutigen Corona-Pandemie zu fliehen. Die Zielländer bemühen sich derzeit darum, die Ankunft von Ausländern zu begrenzen, um die Ausbreitung des Covid-19-Virus zu verhindern. Malaysia, das oft das Hauptziel der Rohingya-Flüchtlinge geworden ist, brachte entschieden zum Ausdruck, dass das Land sie nicht akzeptieren könne, da es sich mit der Behandlung der Covid-19-Pandemie im Inland beschäftigt. Der derzeitige Zustand der Rohingya-Muslime wird auch durch die Pushback-Politik, die von anderen Zielland und zwar Thailand durchgeführt wird, verschlechtern. Die Rohingya-Flüchtlinge sind gezwungen, ihre Wohnungen in Myanmar aufgrund der Gewalt der Regierung von Myanmar, die zu einem Völkermord oder ethnischer Ausrottung im Jahr 2017 führte, zu verlassen. Die Wohnungen wurden von Generation zu Generation bewohnt. Mehr als 1 Million Rohingya-Menschen leben heute in Bangladesch, dem Nachbarland von Myanmar. Angeblich ist Bangladesch ein Herkunftsort dieser ethnischen Gruppen. Die Rohingya-Menschen behauptet, dass sie ein Urvolk von West Myanmar seien. Sie bekommen aber keinen eindeutigen Staatsbürgerschaftsstatus von der Regierung von Myanmar erhalten. In Bangladesch wohnen sie in getrennten Flüchtlingslager mit schlechtem Zustand. Planmäßig werden sie wieder nach Myanmar zurückgeschickt. Sicherlich ist es frischer Wind geworden, als Indonesien aus humanitären Gründen bereit sei, Ende Juni 2020 die Rohingya-Bootsleute im Gewässer von Aceh aufzunehmen. Inmitten der Corona-Pandemie in allen Ländern begrüßte Indonesien die Rohingya-Flüchtlinge mit offenen Armen. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte, dass Indonesien den Lager von 99 Rohingya-Muslimen in Aceh an einen geeigneteren Ort verlegen werde. Die UN-Organisation für Flüchtlingsfragen, UNHCR, hat die in Aceh aufgenommenen Rohingya-Flüchtlinge offiziell registriert. Es entsteht sicherlich eine Frage, wie sie die Zielländer von Rohingya-Flüchtlingen inmitten der derzeitigen Pandemiesituation verhalten sollten. Es ist ein Dilemma, denn inmitten der Befürchtungen der Bedrohung durch das Covid-19-Virus besteht eine Last der humanitären Verantwortung, die noch zu tragen ist. Indonesien hat darauf mit einem Sinn für Menschlichkeit geantwortet. Es bleibt abzuwarten, wie auch andere Länder sich verhalten, um vor Zahl der Rohingya-Flüchtlinge, die weiterhin nach neuen Zielen inmitten der Pandemie suchen, zu stehen. Niemand weiß, wann die Pandemie vorbei sein wird. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, einige historische Ereignisse passierten am 10. Juli in einigen Teilen der Welt wie folgt. Am 10. Juli 1962 wurde der Satellit Telstar 1 von Cape Canaveral aus mit einer Rakete des Typs Delta DM-19 ins All geschossen. noch im selben Monat wurde mit einer Rede des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy die erste Live-Fernsehsendung zwischen den USA und Europa übertragen. Da Telstar 1 keine geostationäre Umlaufbahn hatte, sondern auf einer stark elliptischen Bahn von 957 mal 5600 Kilometer hohe Kreise, konnte die Verbindung nicht länger als 20 Minuten aufrechterhalten werden. Erst nach einer zweieinhalbstündigen Erdumrundung war eine Sendung wieder möglich, um eine kontinuierliche Übertragung zu gewährleisten, war eine Konstellation aus zahlreichen Telstar-Satelliten geplant. Dieser Plan wurde nicht verwirklicht, da geostationäre Kommunikationssatelliten als vorteilhafter angesehen wurden. Telstar ist der Name des ersten zivilen Kommunikationssatelliten. Die Telstar-Satelliten-Serie war ein Gemeinschaftsprojekt der NASA und des US-amerikanischen Telekommunikationsunternehmens AT&T. Die Bahamas werden von Großbritannien unabhängig. Die Bahamas sind ein Inselstaat im Atlantik und Teil der Westindischen Inseln. Die Inselgruppe erhielt ihren Namen durch die spanischen Konquistadoren. Sie nannten die Gewässer um die Inseln Bahamar oder auf Spanisch bedeutet Flassisch Meer, woraus später Bahamas wurde. Seit 10. Juli 1973 sind die Bahamas vom Vereinigten Königreich unabhängig. Aber die ehemalige Kronkolonie blieb eine konstitutionelle Monarchie, in der das englische Königshaus das Staatsoberhaupt stellt. Die Bahamas sind seit 1973 ein souveräner Staat. Das Staatsoberhaupt ist die Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, Elisabeth II. Sie wird auf den Bahamas durch den von ihr persönlich ernannten Generalgouverneur vertreten. Dies ist seit dem 28. Juni 2019 Cornelius A. Smith. Das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior wird in Auckland, Neuseeland von französischen Geheimdienstagenten versenkt. 1985 sollte die Rainbow Warrior zum Mururoa Atoll in französisch-Polynesien fahren, um gegen die dort stattfindenden französischen Atomtests zu protestieren. Als sie im Hafen von Auckland vor Anker lag, wurde sie am 10. Juli 1985 durch Agenten des französischen Auslandsnachrichtendienstes DGSI versenkt. Dabei ertrank der niederländisch-portugiesische Greenpeace-Fotograf Fernando Pereira. Die Rainbow Warrior, inoffiziell Rainbow Warrior 1 genannt, war ein 1955 gebautes Fischereiforschungsschiff der UK Ministry of Agriculture, Fisheries and Food und wurde zwischen 1978 und 1985 von der Umweltschutzorganisation Greenpeace bereedert, die auch Eigner waren. Der englische Name bedeutet Regenbogenkrieger. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Speaking with you. rasa bila kau di sini untuk sekedar menemani, untuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Malam malu bagai malam seribu bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini untuk sekedar menemani, untuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema das Industrieministerium Kontentici of die Vorbereitung integrierter Industriezone Investoren anzulocken. Das indonesische Industrieministerium Kontentici of die Vorbereitung einiger integrierter Industriegebieten KIT, die mit einer unterstützenden Infrastruktur für neue Geschäftsaktivitäten ausgestattet werden. Im nationalen mittelfristigen Entwicklungsplan RPJMN 2020 bis 2025 schlägt die Regierung den Bau von 27 neuen Industriegebieten vor. Der Generaldirektor für Industrie, für Resilienz, Regionalismus und internationalen industriellen Zugang des indonesischen Industrieministeriums, Dodi Widodo, sagte am Dienstag, den 7. Juli in Jakarta, dass man derzeit rund 12.500 Hektar Industriegebiet für Investoren anbieten könne. Sie können jeden Ort eingeben. Laut Dodi kartierte das Industrieministerium Industriegebiete, die von staatlichen Unternehmen verwaltet wurden, um bereit zu sein, die Ansiedlung aus China aufzunehmen. Laut Dodi gelten Industriegebiete an der Nordküste von Java als Anziehungskräfte für potenzielle Investoren, da sie hinsichtlich der Lade- und Entladegeschwindigkeit von Export und Import überlegen sind. Im Allgemeinen kann man die Ansiedlung auf alle Gebiete in Zentraljava und Ostjava richten. Ein Gebiet, dessen Bau beschleunigt wird, ist das integrierte Industriegebiet Batang in der Provinz Zentraljava, das eine Landfläche von mehr als 4.000 Hektar hat. Dieses Industriegebiet wird intensiv den Investoren angeboten, die die Fabriken aus China und einigen Ländern in Südostasien verlagern möchten. Die Investition, die in der ersten Phase in das Batang KIT fließen wird, wird auf 850 Millionen US-Dollar gesetzt und hat das Potenzial, 30.000 Arbeitnehmer aufzunehmen. De Entwicklung des Industriegebietes Batang hat Priorität, um mit Industriegebieten in Ländern Südostasiens wie Vietnam und Malaysia zu konkurrieren. Neben dem Batang-Industriegebiet schlägt man 5 weitere KIT-Entwicklungen vor, die in die Liste der nationalen strategischen Projekte für den Zeitraum 2020 bis 2024 aufgenommen werden sollen. Die 5 Projekte sind das Brebes-Industriegebiet in Zentraljava, das Takalar-Industriegebiet in Süd-Sulawesi, das Tanjung Enim-Industriegebiet in Süd-Sumatra und 2 potenzielle Industriegebiete in Nord-Maluku, nämlich Wedabe und Obi-Insel. Der Leiter des Verbandes der Indonesischen Industriegebiete, HKI Zani Iskandar, gab zu, dass das Industriezentrum in Java mehr Investoren als andere Regionen anzog, weil die Infrastruktur besser vorbereitet ist. Von den insgesamt 96 durch HKI registrierten Industriegebieten befinden sich mehr als die Hälfte in Java. Er erklärte, die meisten Standorte befinden sich in West-Java und erreichten 27 Gebiete. Auf nationaler Ebene gibt es jedoch 70 Gebietsverwalter im HKI-Verband, die bereit sind, industrielle Ansiedlungen vorzunehmen. Das war unser Indonesien.
Aku yakin
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Jetzt werden wir Sie nach Banyuwangi in der Provinz Ostjava einladen, um die Schönheit des Parang Ireng Strandes zu genießen. Besuhrer in der Gegend des Alas Purwo National Park in Banyuwangi in der Provinz Ostjava gibt es eine Reihe von schönen Stränden. Eine davon, die noch nie von vielen Touristen besucht wird, ist die Strand Parang Ireng. Dort gibt es einen schwarzen Korallenfelsen, eine tote Koralle an einem Privatstrand. Es kommen viele wilde Tiere zu diesem Strand. Sie werden Fisch- oder Affenabdrücke sehen, die zum Meeresstrand kommen, wo es frisches Wasser gibt, das ins Meer fließt. Normalerweise ist ein Strand im allgemeinen weiß oder leicht bräunlich, aber der Parang Ireng Strand drei Farben, nämlich schwarz, grün und weiß. Die schwarze Farbe kommt von den großen Steinen, die grüne Farbe vom Moos auf den Felsen und die weiße Farbe ist der Sand. Dieser wunderschöne Strand mit seinem bräunlich-weißen Sand ist lang ausgedehnt. Und die Sandkörner sind rund wie Feuer. Wenn wir darauf treten, dann versinken unsere Füße in den Sand. Liebe Zuhörer, tatsächlich liegt der Charme des Parang Ireng Strands nie im Sand, der wie Fever geformt ist, sondern in der Farbkombination, die an diesem Strand vorhanden ist. Die schwarzen, steinähnlich gefrorenen Lavastrukturen erzieren den Sand im Gegensatz zum Strandsand mit grünem Moos auf dem Stein. Sie müssen besonders vorsichtig sein, wenn Sie auf diese schwarzen Steine treten, denn die Textur ist roh und schmerzhaft, wenn sie barfuß darauf treten. Da das Moos in den mit klarem Wasser gefluteten Felsen enthalten ist, kann es mit bloßen Augen gesehen werden. Die Fläche ist groß und bietet einen einzigartigen Anblick. Sie können das Moos direkt berühren. Auf der linken Seite des Strandes können Sie direkt den weißen Sand, den Sie weit erstreckt, sehen. Liebe Zuhörer, um den Parang Ireng Strand zu erreichen, können Sie mit einem Auto oder Motorrad fahren. Aber Sie müssen nicht überrascht sein, wenn Sie dort keinen Führer finden. Um dorthin zu gelangen, können Sie bei der örtlichen Gemeinde anfragen oder einen Reisleiter mieten. Sie können Ihr Auto auf der Seite der Straße parken. Um diesen Strand zu betreten, finden Sie keinen Posten, um die Eintrittskarte zu bezahlen. Nachdem Sie Ihr Fahrzeug geparkt haben, gehen Sie einfach an den Büschen entlang hinunter. Sie werden über die schöne Aussicht erstaunt sein, die dahinter liegt. Die Atmosphäre am Parang Illustrant ist ruhig und sauber. Hier finden Sie keinen Müll, der die Schönheit der Landschaft an diesem Strand stören könnte. Wenn Sie den Strand besuchen, ist es empfehlenswert, dass Sie Ihre eigenen Speisen und Getränke mitbringen. Denn dort finden Sie keinen Platz zum Essen oder Einkaufen und vergessen Sie nie, Ihre Kamera mitzubringen, um die Schönheit dieses einzigartigen, dreifarbigen Strandes einzufangen. Das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Parang Irang Strand. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
My kind of girl, you knock me out.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder zum Programm Dies und Das. Heute behandelt unser Dies und Das das Thema Das FDUI-Team wird der zweite Sieger beim Wettbewerb von CIOB Global Student Challenge 2020. So bleiben Sie bei uns nur in www.voinews.co.id. Zuhörer, dem Tim Sang Nenggala, Founder Teknik Fakultät der Universität Indonesia oder FTUI, ist es gelungen, eine Leistung als der zweite Sieger beim Wettbewerb von CIOB Global Student Challenge 2020 zu erhalten. Der Wettbewerb wurde in Sydney, Australien, abgehalten. In drei Monaten hat das Team Sang Nenggala gegen 51 Teams aus der ganzen Welt bei diesem prestigiösen Wettbewerb gekämpft. Dieser Wettbewerb ist schon 7-mal von Chartered Institute of Building oder CIOB abgehalten worden. Das Team Sang Nenggala bestand aus 4 Studenten im Studienprogramm des Bauwesens, nämlich Agatha Fania Salim, Gabriel Reyes, M. Khairun Zuhri, und Dama Satrio, unter der Leitung von Mustika Sari, einer Studentin vom Doktorprogramm des Bauwesens FTUI. Zuhörer, von 51 Team bei diesem Wettbewerb wurden 6 Finalisten aus 5 verschiedenen Ländern ausgewählt. Und zwar das Team CIOBNB, Chongqing Universität aus China, DGC Toronto, George Brown College aus Kanada, Best Build, RMIT Universität aus Australien, Skywalker Construction, Fachhochschule von Hong Kong, Sang Nenggala Universität Indonesia und Glasgow Construction Corp, Glasgow Caledonian Universität aus Schottland. Beim Finale, das online durchgeführt wurde, hat das Team DGC Toronto von George Brown College, Kanada, den ersten Sieg erhalten. Liebe Zuhörer, bei diesem Wettbewerb kämpften alle Teams mit der Simulation ihres Teams als Vorstandsvorsitzenden vom virtuellen Bauunternehmen mit der Verwendung des Programms von Merit oder Online Game. Das Programm wurde von der Loughborough Universität entwickelt. Bei dieser Simulation konkurrierte jedes Team eine Entscheidung auf Personalebene zu treffen, die Schätzung und Angebot bei Aktionen durchzuführen, Finanz- und Kapitalfluss zu verwalten, sowie nach Investitionsmöglichkeiten zu suchen. Liebe Zuhörer, das war dies und das mit dem Thema Das FTUI-Team wird der zweite Sieger beim Wettbewerb von CIOB Global Student Challenge 2020. Wir werden uns im gleichen Programm mit anderen Informationen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Yo, it's a remix, yeah. Andin, my baby girl, yeah. Let's sing now.
Di dalam pesta ada pita-pita, musik yang keras juga derai canda.
Panjang malam.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, liebe Zuhörer, dieses Mal werde ich ein Lied des Bugis Stams aus Südsulawesi mit dem Titel Tana Ogi Wanu Aku präsentieren. Das Bugislied Tana Ogi Wanuaku erzählt von jemandem, der seine Heimat und zwar das Bugisland verlassen hat, für seinen Traum an einem weit entfernten Ort zu kämpfen. Das Lied wurde von Anci Larici komponiert und wurde durch einen Sänger aus Südsulawesi namens Tenri Uke mit dem malaysischen Pop-Genre populär. Im Jahr 2019 haben zwei Jungen von Bugis, Nur Al-Farisi und Rusdi, das Lied neu arrangiert und mit Pop-Genre wieder gesungen. Liebe Zuhörer, das sind Nur Al-Farisi und Rusdi mit Tana Ogi Wanuaku. Viel Spaß beim Zuhören.
Rima bilai rilipu anu alai dicingua rusapa welai wanu aku tana ogi Wanu aku, wanu alesureku, indu ambu malapiku wabukori ulau. Janji rialiku singkeru riatiku ya pahurewa matana ogi urun tupi usapai indo ambu Malebiku aja tak petu renuan marilah ribuannya natipu minasaku.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.